Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich mache immer wieder die Feststellung, dass wenn man hier oben steht, dann muss man schon gut in sich ruhen, weil die Überraschungen, die da so spontan für mich geplant von langer Hand auftreten, die sind nicht von schlechten Eltern. Die beiden Texte, die ich heute anschauen wollte, die haben wir, den ersten haben wir gesungen, das habe ich zwar beim Üben zwar mitgemacht, aber es war mir nicht bewusst, dass der Text ist aus Sacharja 9, Vers 9. Und eben hat Stefan die Parallelstelle von meinem Text auch gelesen. Mein Text ist in Galater 4, Vers 4. Er hat quasi die Parallelstelle eben aus dem Matthäusevangelium zitiert. Ich habe es vorweggenommen, ich komme nachher nochmal gleich später drauf zurück. Heute sollen uns Sacharja 9, Vers 9 und Galater 4, Vers 4 durch den Vormittag leiten. Unter dem Thema: Hat Gott Zeit? Sein Terminplan kennt keinen Verzug. Mit dem heutigen Sonntag biegen wir sozusagen auf die Zielgerade ein, an deren Ende die, um bei dem sportlichen Begriff zu bleiben, die schwarz karierte Flagge winkt. Der vierte Advent, in diesem Jahr ausnahmsweise Heiligabend, und vierter Adventssonntag an einem Tag. Ich habe mit Bedacht dieses Wort Zielgerade ausgewählt, weil dabei ist mir wie so viele Parallelstellen unterwegs, und da muss ich mich zurückhalten, um nicht zu sehr zu zerzetteln heute Vormittag, aus dem sportlichen Leben so die diversen Verse vom Apostel Paulus in den Sinn gekommen, wo er den guten Kampf kämpft, wo er den Glauben gehalten hat, wo er den Lauf vollendet hat, so biegen wir jetzt auf die Zielgerade ein. Und dass das Wort Gottes für alles und für jeden, für jede Lebenslage, für jede Beziehung, für egal wo wir uns bewegen, was Passendes zu sagen hat, möchte ich, es hört sich vielleicht lustig an, aber mir kam es erst auch lustig vor, aber bitte nehmt es ernst. Ich habe es mir lange überlegt, ob ich dieses Beispiel bringe, aber ich denke auch gerade, dass du jetzt dieses Lied und was der Stefan gesagt hat, zu meiner Predigt so gut passt, dachte ich, ja, ich möchte es einfach als Zeugnis weitergeben. Es hört sich lustig an, aber bitte nehmt es ernst. Es ist so, wenn Männer mal eben kurz auf Toilette müssen, ich betone kurz, dann kriegen anschließend die Damen des Hauses oft einen Schreikrampf, weil man eben einfach lieber mal steht, als sich hinsetzt. So, und jetzt habe ich einen Vers aus Psalm 139, Vers 2 gelesen, der da heißt: Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du kennst meine Pläne von ferne. Wisst ihr, wo ich diesen Vers gelesen habe? Auf der Herrentoilette bei uns. Und da dachte ich mir, Donnerwetter, das hat mich fast schon ein bisschen mitgenommen. Das hat Tiefgang. Auch, man könnte sagen, Zufall, Dummsinn, das überlasse ich jedem selbst. Für sowas haben wir auch einen passenden Spruch in Vaters Buch, wie es mal ein altgedienter Prediger gehalten hat. Und daneben bei der heutige Kommentar: Dabei, beim Sitzen kann man viel besser surfen. Gottes Wort ist zeitlos. Was ist Advent? Möglicherweise, wir waren leider krankheitsbedingt die letzten Sonntage nicht da, hörte das jetzt schon zum dritten Mal, was ich jetzt sagen werde. Aber es war mir wichtig. Man kann sich auch die Medien der heutigen Zeit zunutze machen, das habe ich getan. Und in Wikipedia steht: Der ursprüngliche Begriff Advent entstammt dem griechischen Begriff Epiphaneia, das heißt Erscheinung, und bedeutete im Römischen Reich Ankunft, Anwesenheit, Besuch eines Amtsträgers, insbesondere Ankunft von Königen oder Kaisern. Dieser Begriff konnte aber auch die Ankunft der Gottheit im Tempel ausdrücken. Bemerkung meinerseits: Gottheiten gab es im Römischen Reich ja mehr als genug. Dieses Wort, zurück zu dem Epiphaneia-Begriff, übernahmen dann die Christen, um ihre Beziehung zu Jesus Christus zum Ausdruck zu bringen, und daraus leitet sich Adventus, genau genommen Adventus Divi, die Ankunft des göttlichen Herrschers, ab. Hier kommen wir jetzt auf das eben gesungene Lied zu sprechen, Zacharja 9, Vers 9. Das ist der erste Text, den ich für heute mit uns zusammen lesen möchte. Zacharja 9, Vers 9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Der erste Teil kann man durchaus für die Adventszeit benutzen. Der zweite Teil geht eher in Richtung Palmsonntag. Man kann es aber auch umgekehrt machen, zeigt mir schlicht, Gottes Wort lässt sich überall einsetzen. Auch dieses Wort zeigt, dass ein Warten auf den König der Juden ansteht. Und darüber lohnt es sich, sich etwa ein paar Gedanken zu machen. Bevor wir dann zu dem Vers in Galater 4, Vers 4 kommen. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Alles Volk, groß, klein, jung, alt, arm und reich, Führungskraft, Angestellter, jedermann, freue dich, juble, jauchze. Lass es hören, dass du gut drauf bist. Verheimliche nicht. Gib deinen Jubel auch anderen ab. Du hast Grund dazu. Dein König kommt zu dir. Bemerkenswert ist, dass dieser König auf sein Volk zugeht und nicht wie sonst üblich das Volk dem Herrscher Ehrerbietung darreicht. Das Volk kennt seinen König. Es hat Gemeinschaft mit ihm. Er wiederum, der König, schottet sich nicht ab. Er regiert nicht aus dem Unsichtbaren heraus, sondern er tut alles. Und was er tut, ist erkennbar. Keine Spur von Angst oder Skepsis oder Abgesondertheit. Zum Unterschied von heute. Wie ist es denn, wenn hohe Regierungsvertreter sich unters Volk begeben? Es gibt wohl auch begrüßende Bevölkerung. Ich erinnere mich noch als kleines Kind, damals noch als Pionier, dann wurde man schlicht dazu verdonnert, Fähnchen zu schwenken. Das passiert heute immer noch, leider sehr oft. Und ein Tross an Sicherheitsleuten kündigt eben diese besonderen Menschen, diese Honoratioren an. Die laufen aber nicht zu Fuß. Die fahren in gepanzerten Fahrzeugen, in die man nicht hineinsehen kann. Die Vorfahrt ist bei so einem Zug eingebaut. Unabhängig von der Ampelfarbe auf den Kreuzungen, Scharfschützen da und dort. Und es kommt auch vor, dass dann diese Limousine, wo man meint, Mr. X säße drin, noch zwei, dreimal vorkommt, um ja maximale Verwirrung zu stiften. Um ja zu verunsichern. Nein, dieser König, von dem wir gelesen haben, ist ganz anders. Er zeigt sich so, wie er ist, und so kommt er zu dir. Er bewegt sich auf mich, auf dich zu. Er tut den ersten Schritt. Wie verhalte ich mich? Kommt da eine Gefahr auf mich zu? Ignoriere ich? Laufe ich weg? Hat er es auf mich abgesehen? Oder erkenne ich ihn als meinen König, als meinen Herrn und freue mich auf seine Gegenwart, auf seine Gemeinschaft? Dieser Bibelvers beginnt mit siehe. Achtung, aufgepasst, schau her, konzentrier dich. Dieses Wort siehe taucht ungefähr, 200 Mal, je nach Übersetzung, in der Bibel auf, im Alten, im Neuen Testament, und ist demzufolge ein besonderes Wörtchen. Wenn dieses Wörtchen aus Gottes Mund gesprochen wird, dann heißt es was. Dann ist es was Besonderes. Dann muss man nochmal besonders darauf aufpassen. Achtung, siehe, dein König kommt zu dir. Schau her, es ist wichtig. Wie oft sollte es in meinem Leben, alles das, was ich hier sage, das gilt natürlich erstmal mir in erster Reihe, unter diesem siehe stehen. Achtung, aufgepasst, bedenke, nimm das nicht auf die leichte Schulter, dein König kommt zu mir. Er will jetzt mit mir reden. Unabhängig davon, ob Gott im Alten oder im Neuen Testament zu den Propheten oder im Neuen Testament gesprochen hat, dieses Wort hat eine tragende Bedeutung. Danke, Michael. An Betracht der Zeit möchte ich zu der zweiten Stelle für heute Vormittag übergehen, zu dem Vers aus Galater 4. Ich lese Galater 4, 4 und 5 des Zusammenhangs wegen, werde mich aber dann nur auf den Vers 4 konzentrieren. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter das Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Knapper kann eine Weihnachtsbotschaft nicht ausgedrückt werden, als es der Apostel Paulus hier schildert. Das Warten hat ein Ende. Das Siehe, der König kommt, ist eingetreten, als die Zeit erfüllt war. Die Zeit ist reif, es muss nicht mehr dazu getan werden. Die Umstände sprechen dafür. Im kulinarischen Bereich könnte man sagen, es ist angerichtet. Gott sandte seinen Sohn. Der Ewige kommt auf die Erde. Man könnte salopp und doch sehr ernst sagen, Gott wird ein Menschenkind, damit dadurch die Möglichkeit besteht, dass Menschen Gotteskinder werden können. Diese Tatsache, diesen Fakt in vollem Ausmaß zu begreifen, dafür reicht ein menschlicher IQ, dafür reicht der Verstand nicht aus. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Was heißt das denn im Einzelnen? Jedes Wort in der Bibel hat seine Berechtigung, und seien die Texte manchmal sehr blumig, poetisch oder auch karg, minimalistisch beschrieben, dann muss doch die Frage erlaubt sein, warum muss denn unbedingt die Fülle der Zeit kommen, damit Gott seinen Sohn senden kann? In einer anderen Übersetzung heißt es, als die Zeit erfüllt war. Frage an dieser Stelle, Gott, oder Tatsache vielmehr, Gott ist doch der Souverän schlechthin. Er ist der allmächtige Schöpfer, der die Zeit erschaffen hat. Siehe Schöpfungsbericht 1, Mose 1. Muss Gott darauf warten, dass die Fülle der Zeit kommt, beziehungsweise dass die Fülle der Zeit reif ist, muss er darauf warten? Er hat sie doch geschaffen. Wieso kann er sie nicht beeinflussen? Nein, nicht weil er nicht kann, aber daran kann man unschwer erkennen, dass Gott Gott ist. Sein Maß, mit dem er misst, nennt sich Fülle. Wir haben es eben gelesen. Unser Maß, um bei dieser Begriffsdefinition zu bleiben, ist im besten Fall Stückwerk mit dem besonderen Prädikatsiegel unzulänglich, unvollkommen, vielleicht kleinkariert. Wie äußert sich denn diese besagte Fülle, die wir eben gelesen haben? Diese Fülle in der damaligen Zeit, die äußert sich auf jedem nur erdenkbaren Gebiet. Es hat mich buchstäblich viel Zeit gekostet, ein paar plakative Beispiele zu suchen, aber Es ist so, es war angerichtet, die Welt damals, ich rede jetzt vom ersten Kommen, wir reden danach noch von einem zweiten Kommen, muss es sein. Die Welt damals, die war buchstäblich bereit. Der Tag hat gepasst, obwohl ich da auch nochmal anschließend was zu sagen habe. Warum? Lange davor gab es ein Edikt des Königs von Kyros. Wer da war und hatte die Predigten aus dem Buch Daniel aufmerksam mitverfolgt, der kann sich daran erinnern, was Richard da gesagt hatte. Dieses Edikt machte für die Juden den Weg frei, aus dem Exil zurück in ihre Heimat zurückzukehren. Ein gewisser Alexander der Große, der hatte phänomenale Eroberungen und damit den Grundstein gelegt für die Ausbreitung der griechischen Sprache in der fast ganzen damals bekannten Welt. Also das Sprachproblem, die Sprachbarriere gab es nicht. Das hat mich so an meine Besuche, wenn ich mal in der Schweiz unterwegs bin, erinnert. Normalerweise ist in der Schweiz ja Hochdeutsch die Landessprache. Aber es gibt Ecken, Gebiete in der Schweiz, da kommt man mit Hochdeutsch überhaupt nicht weiter. Zum Beispiel in der französischen Schweiz, in der italienischen Schweiz. Das war für mich so das Sinnbild für das ganz, ganz Kleine des Reiches Alexanders der Großen. Es gab zwar eine Stadtsprache, mit der konnte man sich verständigen. Da war der Grundstein dazu geschaffen. Und letztendlich hat auch das Römische Reich seinen Beitrag dazu geliefert, nämlich mit der Infrastruktur. Die Anbindungen, die Straßen, natürlich nicht zu vergleichen heute mit unseren Straßen, obwohl auch deren Qualität mittlerweile nachlässt, aber phänomenal, was auch in der Zeit möglich war, von A nach B, von Westeuropa in den Orient oder noch weiter zu reisen. Und nicht zuletzt hat auch die Zerstreuung des Volkes Israel und des in der Zerstreuung lebenden Glauben dazu beigetragen, dass Gottes Wort hinausgetragen werden konnte. Die Zeit ist reif. In einem mir sehr wertvollen Lied, ich bin mir fast sicher, ich habe es hier schon mal erwähnt, heißt es: Gott kennt mich und sieht mich vom Ziel her. Er ist geduldig und redet mit mir. Mit anderen Worten, die Betrachtungsweise Gottes ist eine ganz andere als die unsere. Wir versuchen oft, aus unserem Blickwinkel, der buchstäblich eingeschränkt ist, heraus so zu agieren, als wären wir eher und meinen, wir hätten den Überblick. Aber es ist nun mal so, im Tal kann ich nun mal das nicht sehen, was ich auf dem Berg sehe. Und in der Theorie ist es uns klar, in der Praxis machen wir zwar im Tal einen langen Hals, können aber dafür nicht mehr erkennen. Und das ist sehr anstrengend. Diese Perspektive wird nicht die sein wie vom Berg. Und oft muss ich dann rückblickend erkennen und mich gleichzeitig schämen und mich fragen, ja Gott, warum so? Und im Nachhinein, im Rückblick kann man dann sagen, ja, das war wohl am besten so. Weil uns eben in der Situation heraus der Weitblick gefehlt hat. Diese globale Entwicklung, dieser Plan, diese Auswirkungen, diese Parameter waren nicht von Menschen ausgedacht. Diese Fülle der Ereignisse sind Gottes Werk. Dieser Terminplan Gottes funktioniert und zwar weitaus besser und vor allem auch nachhaltiger als beispielsweise diese harmlosen Bauvorhaben, die wir aktuell in Berlin und beispielsweise auch in Stuttgart kennen. Der Terminplan Gottes funktioniert. Und als Schöpfer der Zeit hat Gott die Zeit der Welt im Griff. Ich glaube, der Begriff Engelsgeduld kann man in diesem Fall als untertrieben bezeichnen. Er lässt sich Zeit. Und das hat nichts zu tun, dass er die Prioritäten wechselt oder überfordert ist. Die Zeit, die er sich lässt, überlässt er uns. Wie gehe ich damit um? Im Psalm 31 lesen wir, in deiner Hand sind meine Zeiten. Ignorieren wir dieses, meinen wir, trotz Blick im Tal, wir wären auf dem Berg? Klingelt es bei uns, wenn es heißt, ich habe jetzt eben mal einen Satz konstruiert, der eine Aneinanderreihung von einzelnen Bibelstellen ist und es hört sich grammatikalisch korrekt an. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, erwählt euch, wem ihr dienen wollt, und diesem Haus wird Heil widerfahren. Das war mal eben ein Exkurs über den Hebräerbrief, das Buch Josua bis hin zu Lukas. In deiner Hand sind meine Zeiten. Wie oft möchten wir nicht etwas beschleunigen? Wie oft möchten wir nicht ein bisschen nachhelfen? Vielleicht sogar unter dem frommen Deckmantel im Namen Gottes. Und dennoch verfolgt Gott seinen aus den Ewigkeiten stammenden Plan. Nun ist es soweit. Die Fülle der Zeit ist da. Und wenn ich alles sage, dann meine ich auch alles. Es ist soweit. Es gibt keinen Aufschub mehr. Gott ergreift die Initiative. Er sendet seinen Sohn. Die Zeit des Wartens ist nun vorbei. Ist es nicht in unserem Alltag sehr oft so, wir warten? Ich erinnere mich ungern daran, wie oft meine Frau mit den Kindern auf mich warten musste nach der Arbeit. Und aus einem 10-Minuten-Verzug ist mehrere Minuten, sozusagen Stunden geworden. Wenn wir nicht warten, dann erwarten wir. Dieses zieht sich wie ein roter Faden durch unser Leben, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Wir warten auf die berechnete Geburt unseres Nachwuchses. Der Fachmann sagt, jawohl, das ist der Tag X, damit könnt ihr rechnen. Und auf den Tag, man weiß natürlich, dieser Tag, ja, der hat ein Delta von plus minus. Und was passiert? Genau auf diesen Tag fokussieren wir uns. Wir können nicht mehr schlafen und es ist genau das. Und wenn man, manchmal passt es, manchmal nicht. Bei uns hat es nicht gepasst. Wir warten sehnsüchtig, dass dann Mutter und Kind wieder zu Hause sind. Aber wir erwarten gleichzeitig, dass unser Alltagsleben möglichst bald im normalen Trott weitergeht. Wir warten darauf, dass wir tagsüber und dann nachher dann auch nachts keine Windeln mehr wechseln müssen. Und wir erwarten, dass das dann irgendwann mal auch nachhaltig klappt. Es kommt die Schule, die Ausbildung, Studium, Ehepartner. Ich denke, das reicht, um das zu zeigen, was ich sagen wollte mit Warten und Erwarten. Eins noch, wir warten auf die Bundestagswahl. Wir warten auf die Bürgermeisterwahl. Und was erwarten wir uns davon? Und wirklich bei allem nötigen Respekt, die Bibel hat auch da Verse parat, wie man sich der Obrigkeit zu verhalten hat. Ich befürchte fast, dass die ursprünglich avisierte Jamaika-Koalition mittlerweile zu einer großen Koalition geschrumpft, Jamaika, Karibik, sich im Bermuda-Dreieck irgendwo dann verlieren wird. Adventszeit ist beides. Wir warten und erwarten. Aber zu Recht, weil Gott hat es in seinem Wort ja verheißen. Wir sind in, ich nenne es mal Stand-by in Neudeutsch. Profan sagt man Wartemodus. Bedeutet auch, dass das, was um uns herum passiert, selbst das, was wir tun, selbst das, was wir lassen, in dem Bewusstsein passiert, dass eigentlich was Wichtigeres dominant ist und noch kommen muss. Und dass das jederzeit eintreten kann. Beispielsweise, das ist das letzte Beispiel mit unseren Buben, in den Wochen der Geburt von dem einen und von dem anderen war unser ständiger Begleiter ein kleines Köfferchen, so für den Notfall, was man so im Krankenhaus braucht, ne? Wisst ihr vielleicht aus aktuellem Anlass. Egal, ob wir beim Einkaufen waren, ob wir bei den Schwiegereltern waren, ob wir, egal wo wir waren, das Köfferchen war dabei. Das war das dominante Ereignis. Hätte jederzeit eintreten können. Wir waren immer und jederzeit bereit. Der Apostel Paulus schreibt in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Thessalonich: Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, Schwestern, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Das ist genau das. Wir haben zwar den Tag gewusst, aber wir haben uns nicht darauf verlassen. Wir waren in Erwartung. Es ist wichtig, das in der Gesinnung und vor allem in der Gewissheit zu leben, dass dieser Zeitpunkt jederzeit eintreten kann. Diese Erwartungshaltung sollte die Triebfeder unserer persönlicher Adventszeit sein. Ich hatte erwähnt, ziemlich am Anfang, dass sich Advent von dem Adventus Divi, von der Ankunft des göttlichen Herrschers, ableitet, von diesem Begriff. Damals haben die Menschen in der Erwartung ihres Königs und Erlösers gelebt. Heute rückblickend sprechen wir von dem ersten Kommen unseres Herrn. Und jetzt frage ich mal so laut, war denn nicht das ganze alte Advent, alte Testament eine Adventszeit über Jahrhunderte, Jahrtausende weg, dieses Warten voraussehend? Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Verse zermalmen, lesen wir im ersten Buch Mose im dritten Kapitel. Die folgenden Jahrtausende sind Zeiten des Wartens und des Erwartens, bis es dann endlich so weit war, dass, was wir eben gelesen haben, die Fülle der Zeit gekommen war. Auch, Zitat aus dem eben gelesenen Vers von dem Apostel Paulus, auch wenn uns Zeit und Stunde nicht geziemen zu wissen, auch wenn das Gottes persönliche Sache ist. Es gab unmittelbar vor der Geburt, damals, vor der Geburt unseres Herrn, unübersehbare Anzeichen für sein damaliges, baldiges Kommen. Ich möchte nur erinnern an den Priester Zacharias und seine Frau Elisabeth und diese gewaltigen Begebenheiten, das Gespräch mit dem Engel Gabriel. Könnt bitte selber mal im Lukas im ersten Evangelium, im Lukas Evangelium ersten Kapitel mal die Geschichte nachlesen. Dann in dem zweiten Kapitel des Lukas Evangeliums der Gottesmann Simeon, ihm war es gewöhnt, vergönnt den Erlöser Zeit seines Lebens auch noch zu sehen. Meine Augen haben dein Heil gesehen. Heute stehen wir nicht nur eine Woche vor Weihnachten und feiern den dritten Adventssonntag. Nein, meiner Meinung nach bewegen wir uns in einem Riesentempo auf den Adventus Divi zu, auf die Ankunft unseres Herrn, auf sein zweites Kommen. Es ist wohl uns, wenn wir ein wachsames Auge auf die Zeichen der Zeit haben und in einer Bibel gegründeten Erkenntnis leben. Analog damals, wo der exakte Tag nicht bekannt war, aber die Verdichtung der Ereignisse darauf hingewiesen haben, sollten wir auch heute in dem Bewusstsein leben, dass es heute, damit meine ich auch buchstäblich heute, Weihnachten werden kann und unser Herr wiederkommt. Nicht mehr nur als Baby damals, sondern dieses Mal in Macht und Herrlichkeit, unübersehbar. Als aber die Zeit erfüllt war, fielen die Standesunterschiede dahin. Es gab kein sozialer Status, Geschlecht oder Abstammung. All das spielt keine Rolle mehr. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Galater 3. Da werden auf einen Schlag die verachteten Hirten zu ersten Hörern der Botschaft, die werden zu Missionaren, wo wir heute Missionare schulen müssen, da waren sie es auf einmal geworden und Maria, ein Mädchen vom Land, wird zur Gottesmutter. In der Krippe, an der Krippe stehen sie alle. Akademiker und Hilfsarbeiter, Reiche und Arme. Da ist nicht der leitende Manager, da ist nicht die Aushilfskraft, da ist nicht der Chefarzt, noch der Fensterputzer. Da stehen sie alle nebeneinander und miteinander und rufen alle gleich: Abba, lieber Vater. Einen großen Teil meines Berufslebens, meines Alltags, verbringe ich damit, Terminpläne zu stellen, Terminpläne einzuhalten, manchmal auch anpassen und die Mannschaft, die mir da für dieses Projekt anvertraut ist, zu motivieren, danach zu leben. Und man muss dann, das Thema Terminverzug an dieser Stelle ist kein Fremdwort, leider. Und bis zum endgültigen Fällen von Entscheidungen, ich möchte gar nicht mal über Nachhaltigkeit der gefällten Entscheidung sprechen, muss viel Abstimmungsarbeit erfolgen, es müssen Experten eingebunden werden. Den einen oder anderen muss man an seine Verantwortung erinnern, das heißt Unterdrückung des Fluchtversuchs, Überzeugungsarbeit, dass alle an einem Strang für ein gutes Produkt ziehen und. Eine höchst komplexe Angelegenheit, so ein Terminplan. Hin und wieder stellt sich dann die Frage nur, ja, wie lange haben wir denn noch Zeit? Die stellt sich dann meistens nur dann, wenn Zeit und Geld eher zur Neige gehen. Ich hatte ganz am Anfang gefragt, ob Gott Zeit hat. Wenn jemand versucht, bei mir einen Termin zu machen in unserem Mailsystem, das wir in der Firma haben, und in meinen Kalender hineinguckt, der wird verzweifeln. Freie Zeitfenster gibt es kaum. Ja. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, mit mir mal zu telefonieren, weil ich kenne meine Termine und könnte je nach Wichtigkeit mal ein Zeitfenster freischaufeln oder verschieben und. Was aber immer geht, ist, wenn mein Chef mich anruft. Hast du Zeit? Aber selbstverständlich. Wann kannst du zu mir kommen? Sag wann und ich bin schon da. Es steht also genügend zur Verfügung, Prioritäten sind ruckzuck, aber sowas von schnell umgepolt. Es ist aber dennoch für mich immer wieder, gerade dieses Beispiel, für mich immer wieder erschreckend, wie wenig sich, ich sage das mal ganz plakativ, von der sonntäglichen Theorie in die montägliche Praxis überführen lässt. Wie wenig von dem, was wir am Sonntag hören, was wir wissen, was wir sofort unterschreiben, diffundieren in der Nacht von Sonntag auf Montag und dann meistens irgendwo verschollen bleiben, vielleicht dann am Samstagabend wieder so langsam so aufpoppen und dann alle miteinander wieder am Sonntag da sind. Es ist etwas, was mir zu schaffen macht, was mir immer wieder die Frage nach dem, was ist denn wirklich wichtig, in den Vordergrund rückt. Ich hoffe aber sehr, dass ihr damit besser klarkommt. Ich wünsche uns allen sehr, dass wir in der richtigen Haltung nicht nur auf das kommende Weihnachtsfest, sondern auf das wirkliche Kommen unseres Warten und dass dieses Adventus Divi persönlich genommen wird und wir und ich aus voller Überzeugung sagen und beten können, Offenbarung 22, komme bald, Herr Jesus. Ich komme zum Schluss. Ich wünsche euch und mir eine gesegnete Adventswoche in der Gemeinschaft und in der Gegenwart unseres Herrn, sodass er uns mit seinen Augen leiten kann, und möchte nochmal schließen mit dem Vers, der uns über den Vormittag geleitet hat. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter das Gesetz.